Ich muss lernen, mich überhaupt zu begreifen, mich zu hinterfragen, mich spüren zu lernen. Manche Leute spüren sich überhaupt gar nicht. Also so, das ist einfach, die wissen einfach nicht, wie das geht, sich zu spüren. So, also, und brauchen viel, viel länger so für diesen ganzen Weg.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster. Und in dieser Folge spreche ich mit Dami Scharf über das Themenfeld Körper und Psyche. Wir wollen wissen, inwiefern beides aufeinander einwirkt und wie wir durch das bewusste Wahrnehmen und Steuern sowohl vom Körper als auch von der Psyche das Wohlbefinden beeinflussen können. Besonders spannend fand ich ganz am Ende des Gespräches nochmal unseren Ausflug in den Bereich der Körperpsychotherapie, für die Dami Scharf ja wirklich eine Expertin ist. Die wichtigsten Erkenntnisse des Gespräches gibt's wie immer im Humans Are Happy Newsletter. Anmelden dazu kannst du dich auf meiner Website humansarehappy.org oder durch den Link in den Shownotes. Jetzt sage ich aber erst einmal, viel Spaß mit diesem Gespräch und herzlich willkommen, Dami.
Hallo, Leo.
Ich freue mich voll auf diese Folge, denn ich glaube, wir haben zwei sehr spannende und sehr verschiedene Startpunkte für das Thema dieser Folge. Denn wir sprechen über
Physiologie
Körper
und Psychologie.
Genau, Körper und Psyche, das wollte ich gerade sagen. Und ich glaube persönlich, als so in meiner Perspektive zum Beispiel, als Fitnesstrainer und als Ernährungscoach beim Thema Körper denke ich schnell an körperliches Wohlbefinden, grundsätzlich an körperliche Gesundheit, vielleicht sogar Leistungsfähigkeit, Sport, Yoga, Laufen, Spazieren, egal, an all die tollen positiven Effekte, die wir über unseren Körper auch für unsere Psyche erreichen können. Durch, was weiß ich, ne, Schlaf, gesunde Ernährung, ein grundsätzlich gesunder Lebensstil. Und ich glaube, das hat alles einen riesen Einfluss auf die Psyche. Aber du bist jetzt ja Körperpsychotherapeutin und ich glaube, da hast du eine leicht andere Perspektive, erweiterte vielleicht sogar auch nochmal auf diese Themen, die dir jetzt sofort präsent sind im Vergleich zu denen, die ich gerade genannt habe. Und deswegen würde ich dich gerne einfach mal fragen, was sind so deine Assoziationen zum Themenfeld Körper und Psyche?
Also inzwischen fängt das an, so mehr zusammenzuwachsen tatsächlich. Also als ich angefangen habe, habe ich natürlich gelernt, quasi wie prägt unsere Kindheit unseren Körper und mit unserem Körper quasi auch unsere Psyche. Also wir sind unser Körper auch in dem Sinne, dass uns bestimmte Gefühle leichter oder schwerer fallen, je nachdem, was für eine Körperstruktur wir haben, wie unser Körper quasi, wie wir den bewohnen. Also nicht nur, meine ich jetzt Körpersprache, sondern tatsächlich die grundsätzliche Struktur, ob ich hängende Schultern habe oder einen kollabierten Solarplexus oder ob ich ständig den Hintern einziehe und so weiter, hat tatsächlich etwas auch eine Auswirkung auf eine psychische Haltung. Und damit sozusagen bin ich gestartet in der Körperpsychotherapie. Da lernen wir das eben, auch wie die Geburt zum Beispiel, eine schlechte Geburt, den Körper prägt und so weiter und so fort. Und aber im Laufe der Jahre und die letzten Jahre auch nochmal besonders, ich komme ja auch aus dem Kampfsport sozusagen, also auch aus dem Sport, hat mich dieser Aspekt natürlich immer total interessiert, vor allem, weil ich auch viel, viel Schmerzen hatte, war ich gezwungen quasi ja auch mich damit auseinanderzusetzen, was läuft schief, was passiert da eigentlich, ja, und was hat es für eine Wirkung. Und allein, wenn wir nur das Thema Schmerz nehmen, wissen alle, die chronisch Schmerzen haben, also dass das derartig auf die Psyche schlägt, Da müssen wir uns gar nicht weiter drüber unterhalten. Ja, aber das ist so, sind die beiden unterschiedlichen Aspekte, die mich tatsächlich beide sehr, sehr interessieren.
Also du meinst die beiden unterschiedlichen Aspekte Psychologie und Physiologie?
Oder? Ja, genau. Also sowohl eben Struktur quasi, wie man es macht, meine Körperstruktur mit meiner Psyche. Okay. Und eben aber auch das, was du gesagt hast, Bewegung, Schlaf, Ernährung und ein großes Thema, was inzwischen ich noch dazu nehme, ist letztendlich ist, ja, ist Stress, unsere Hormonlage quasi, die einfach sehr, sehr viel mit uns macht. Und seit ich natürlich in den Wechseljahren bin, kann ich das nochmal ganz von innen fühlen, welche Bedeutung Hormone haben, so.
Ja, ich finde das spannend. Das ist für mich, ich assoziiere das so ein bisschen mit dem Thema Lebensstil, ne? Weil je nachdem, was ich für einen Lebensstil führe, bin ich vielleicht einfach eher gestresst oder nicht. Und dementsprechend, ne, wenn du es jetzt auf dieser Ebene runterbrechen willst, kannst du natürlich komplett körperlich messen, hast du vielleicht mehr Cortisolausschüttung, was eben ein Stresshormon ist, was bei einer dauerhaft hohen Ausschüttung einfach auch langfristig negative Folgen haben kann. Okay, ne, Thema Lebensstil ist wie so eine Klammer, würde ich sagen. Aber was ich gerade ganz spannend finde, ist, du hast gesagt, die Körperstruktur. Und also, ne, ich habe die einen Sachen kann ich ja so, sag ich mal, sehr gut beeinflussen. Ja? Also meinen Schlaf, zumindest ob ich jetzt mir genug Zeit fürs Schlafen nehme, ob ich jetzt, was ich esse, ne, da habe ich einen gewissen Gestaltungsspielraum. Und so wie ich dich gerade verstanden habe bei dem Thema Struktur, beispielsweise wenn jetzt durch meine Geburt irgendwas beeinflusst ist oder einfach durch meine Gene irgendwas beeinflusst ist, da habe ich wenig Gestaltungsspielraum. Oder ich würde, ne, ich frage einfach mal rein, weil ich würde jetzt aus meiner Perspektive sagen, so, naja, ich kann ja meine Körperstruktur nicht jetzt komplett ändern, aber ich kann zumindest auch mit dem arbeiten, was ich habe und meine Struktur zumindest in gewisse Richtungen nochmal ändern? Oder wie würdest du es sagen?
Also auch Struktur lässt sich ändern, also aber natürlich nicht in, also komplett, ja, also komplett, also aus mir wird nie ein schmales kleines Hemdchen werden sozusagen. Das ist, dass meine Schulternbreite wird nicht mehr schrumpfen sozusagen so. Und aber natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass also Körperstruktur entsteht ja durch eine chronifizierte Verspannung oder auch einfach gar nicht Ansteuerung von Muskulatur. So, wenn wir als Kinder immer und immer wieder das Gleiche machen, fühlen müssen, spannen wir quasi dafür ja immer die gleiche Muskulatur an. Und irgendwann chronifiziert sich diese Spannung quasi und wird zur Haltung so und geht ins Unbewusste. Also wir sind uns selten zum Beispiel bewusst darüber, wenn eine Schulter höher ist. Wir sehen das, aber wir fühlen das nicht ständig. Oder halt auch, wenn wir quasi in der Brust kollabiert sind sozusagen, dann sehen das andere, aber ich fühle das ja nicht ständig. Dennoch hat es natürlich eine Auswirkung darauf, wie ich mich in mir fühle. Also es gibt ja diesen sehr netten Comic von Peanuts, wo er so durch die Gegend läuft mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf und sagt, bei einer Depression sollte man niemals denjenigen auffordern, in die Sonne zu gucken und den Kopf hochzunehmen oder so, im Wort, also im Sinne sozusagen. Und ja, und das, also Haltung, und man kann das einfach ausprobieren, indem man mal eine ganz fremde Haltung annimmt oder anders geht oder sonst wie. Und dann merkt man nach 10 Minuten, dass man sich anders fühlen wird. Also man geht einfach dann anders in die Welt so. Und wenn man diese Gefühle natürlich anfängt, wieder bewusst zu machen, wieder zu fühlen und sich diese Verspannung einfach ein Stück weit lösen können, diese Spannungsmuster, dann wird im Körper natürlich sich was umbauen. So, das wird vielleicht nicht zu 100% sein oder so, aber es kann einfach gut sein. Wenn du frühe Fotos von mir siehst, also als Jugendliche, da stehe ich, warte mal, ich versuche es mal von der Seite, da stehe ich so. Ja. Mhm. Und dafür bin ich doch relativ hochgekommen, quasi über die Jahre, könnte man sagen, mit Unterstützung. Und ja, aber das ist sozusagen, was in der Struktur gefangen ist, das ist das, was dann eben interessant ist.
Ich finde das deswegen spannend. Also, ne, vor allem dieser, ich sag mal so, dieses klassische Beispiel, ne, richte ich mich jetzt auf, habe ich irgendwie, ne, meine Schultern nach hinten, geraden Rücken, das kann ich auch mehr oder weniger bewusst noch ansteuern. So, ne? Ich glaube, das geht gut bewusst zu ändern. Was mir gerade als Beispiel kam, wo du sagtest auch, ne, wenn ich irgendwie eine chronifizierte Verspannung oder Anspannung habe oder irgendwie ja irgendwas gar nicht ansteuere, dann merke ich es ja manchmal auch gar nicht. Und vielleicht ist es auch manchmal viel feiner als jetzt diese großen Muskelgruppen. Gerade im Rücken haben wir unfassbar große Muskelgruppen, die relativ, also die einfach anzusteuern sind vergleichsweise und die einen großen Effekt haben, wenn ich sie ansteuere, weil es einfach große Muskeln sind. Ja, wenn ich meinen Rücken nach hinten ziehe, richte ich mich auf, hat einen großen Effekt. So. Aber beispielsweise, als ich angefangen habe zu meditieren, da ist mir was aufgefallen. Ich habe früher immer möglichst Brustatmung gemacht, weil ich dachte, ich will nicht, dass wenn ich Bauchatmung mache, dann bläht sich der Bauch ja auf, sieht ja doof aus. Aber das war jetzt nicht irgendwie mit 16, 17, sondern auch schon früher als Kind. Glaube ich, dass ich, ne, dann dachte ich mir so, ja, das sieht ja viel besser aus, wenn ich, ne, wenn die Brust rausgeht, als wenn der Bauch rausgeht. Und dann habe ich, glaube ich, mir irgendwann vollkommen unbewusst einfach immer nur eine Brustatmung angewöhnt, was auch aus physiologischer Perspektive nicht unbedingt super gesund ist. Ne? Bauchatmung hat viele tolle Effekte, die sich auch auf Psyche bestimmt übertragen lassen. Und ich musste richtig lernen, ne, Bauchatmung, dass es so der Standard eigentlich ist. Mhm. Und das kommt mir dabei auch gerade einfach als Assoziation, weil es manchmal ja auch richtig dolle Feinheiten gibt. Oder ne, wie angespannt bin ich eigentlich in meinem Beckenboden im Alltag? Ne, das ist ja auch ein total krasses Indiz dafür oder ein sehr starkes Indiz dafür, wie angespannt ich bin. Ne. Vielleicht auch als Leute, die jetzt gerade zuschauen oder zuhören, mal überprüfen. Ne. So, das ist so eine chronische Anspannung, mit der ich lange durch die Gegend gelaufen bin, ohne überhaupt drüber nachzudenken und schon lange Zeit Fitnesstrainer war zu dem Zeitpunkt. Hm. So.
Ja, oder zum Beispiel viele Menschen sprechen nicht in der Stimmlage, die sie eigentlich hätten. Ja, weil sie die Stimme hochpressen oder runterpressen. So, weil zum Beispiel manchmal, das kennen bestimmt viele, wenn man an der Kasse irgendwie steht und in der Schlange steht und man denkt, da ist gerade ein Kind irgendwie an der Kasse und dann guckt man und dann sieht man, das ist irgendwie eine 50-jährige Frau. So, die einfach eine Stimmlage behalten hat, die eigentlich sozusagen einem Kind entspricht. Und das kann viel damit mit vielen, vielen psychologischen Dingen zu tun haben, dass ich quasi mir nicht erlauben kann, erwachsen zu sich anzuhören oder autoritärer mich anzuhören. So, und weil auf tiefe Stimmen hört man einfach leider besser. So. Mhm. Und die tragen auch weiter. Und es gibt einfach auch Gründe, weshalb Frauen quasi sich das versagen. Mal abgesehen davon, dass je nachdem, welche Sprache man spricht, tatsächlich auch unterschiedliche Höhen und Tiefen da sind. Also das Englische ist im Großen und Ganzen bei Frauen zum Beispiel immer höher. So, also ja, also das sind ganz, ganz viele, viele Dinge, die in unserem Körper sich spiegeln. Und wenn wir uns die anfangen, bewusster zu machen und da wieder reinzufühlen, dann kommen wir meistens auch wieder an die Gefühle, die damit verbunden sind, die sozusagen damit weggespalten wurden oder festgesetzt wurden. Und das macht natürlich, ja, es macht einfach ganz, ganz viel. Und man kann ja auch sehen, das finde ich immer sehr spannend, wie sich Haltung quasi im Laufe der Generationen einfach auch verändert. Ja, wenn man frühe Filme schaut, dann hat man eine ganz bestimmte rigide Haltung, die da total überwiegend ist, zum Beispiel. So. Und oder in bestimmten Berufsgruppen gibt es einfach überwiegend bestimmte Haltungen, bestimmte Strukturen. So. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und man kann darüber, deswegen mache ich ja auch Körperpsychotherapie, eben sehr verborgene Gefühle wieder aktivieren und wieder quasi ins Bewusstsein holen und bearbeiten und integrieren, so dass man einfach wieder mehr Spanne zur Verfügung hat, weil darum geht es ja, dass ich mehr Wahlmöglichkeiten im Leben habe und mehr unterschiedliche, alle möglichen unterschiedlichen Gefühle zulassen kann. So, und
da bin ich
ja.
Voll bei dir. Ich würde gerne, also lass uns total gerne gleich mal auch auf diese Körperpsychotherapie-Ebene gehen. Ich würde einmal gerne noch mal fragen, weil wir haben jetzt ja ein wirklich großes Feld aufgemacht, ne? Und du hast gesagt, das sind ganz, ganz viele Themen, die wirken. Und du hast dich jetzt ja in letzter Zeit auch noch mal mehr mit dem Thema beschäftigt durch Blogbeiträge und Videos und würde gerne fragen, kannst du sowas herauskristallisieren? Was sind so aus deiner Perspektive die wichtigsten Einflussfaktoren? Ne? Also was ich vielleicht so, worauf ich achten kann in meinem Alltag auch? Oder was am einfachsten ist, so umzusetzen? Weil was bei mir gerade so ein bisschen jetzt, ich sag mal, in mir wirkt, ist, ah krass, das Thema ist super groß und wirkt in klitzekleinen Fasern, aber auch in mega großen und es ist chronifiziert und Kindheit und hier und da und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich gerade stehe. Vielleicht können wir es so ein bisschen runterdampfen auf, was sind vielleicht so die wichtigsten 3, 5, wie auch immer.
Ja, also ich glaube, da sind wir relativ d'accord so. Also es gibt den Film von Stutz, heißt der, auf Netflix hat. Einfach mal schauen, das ist ein ganz bekannter Psychoanalytiker, aber sehr sehr cool drauf. Der hat Parkinson, auch während der Film die Doku gemacht wird so. Und erzählt so ein bisschen auch von seiner Kindheit, ist wirklich noch, ich glaube, im jüdischen Ghetto groß geworden, so, also, und ein ganz spannender Typ, der hat auch ein Buch geschrieben, damit ist er sehr bekannt geworden ist, und der hat was Nettes gesagt, und es hat mich halt sehr zu denken gebracht, dass, keine Ahnung, vor anderthalb Jahren oder was nochmal, hat es diesen Prozess nochmal angeregt, mehr zu gucken. Der hat gesagt, naja, wenn ich am Anfang mit Klienten überhaupt nicht weiß, was ich mit denen machen soll, dann klären wir erstmal Essen, Schlafen, Bewegen. Und dann sind meistens 80% der Probleme sowieso schon gelöst. Und da habe ich so gedacht, okay, das ist ja cool. Ja, okay, ich durchdenke das nochmal so. Und ich glaube halt, dass wir auch in der Psychotherapie, wie quasi in jedem anderen Fachgebiet inzwischen, viel zu eng schauen. Also das, es ist eben nicht alles Psyche, so, sondern es gibt unendlich viel Wechselwirkung. Es ist zum Beispiel unglaublich schwer, sich wirklich zu verändern, wenn das ganze Umfeld dagegen ist. Das ist wahnwitzig schwer. Das ist eben nicht nur die eigene Psyche, sondern man ist eben eingebettet auch ja in Strukturen von außen. So. Und genauso ist es eben sehr, sehr schwierig, überhaupt die Ressourcen zu finden für so Prozesse oder für sich selber, wenn man einfach nicht darauf achtet, dass man schläft. Ja, dass man keine Schlafhygiene hat, dass man jeden Tag wann zu einer anderen Zeit ins Bett geht und jeden Tag zu einer anderen Zeit aufwacht oder nie eigentlich 7, 8, 9 Stunden schläft. So. Also, weil wenn wir zum Beispiel einfach nicht ausgeschlafen sind, ist eigentlich schon Ende Gelände, weil wir kaum noch geistige Ressourcen haben und hochgradig fehleranfällig sind und uns zum Teil auch gar nicht mehr merken, dass wir Fehler machen, weil wir eigentlich im Wachkoma sozusagen halb sind. Und jeder, der eine Zeit lang nicht geschlafen hat, weiß das, dass das wirklich, wirklich einfach Folter ist und nicht umsonst eine der effektivsten Foltermethoden ist, die es auf der Welt gibt. Und das heißt, wir müssen wirklich darauf achten, dass wir schlafen. Und das ist gerade natürlich für viele Menschen mit Trauma, egal ob Schocktrauma oder Entwicklungstrauma, ist oft Schlafen ein ganz schwieriges Thema. So. Und deswegen kann es gut sein, sich wirklich darum wirklich zu kümmern, in allen Facetten, dass man vernünftig wieder schläft. So. Und dasselbe gilt eben für Essen. Also wenn wir halt zu jeder Tages- und Nachtzeit essen und unser Zuckerspiegel auch in ständigen Achterbahn fährt und wir überhaupt nicht mehr die ganzen Nährstoffe zur Verfügung haben, um unseren Betrieb aufrechtzuerhalten, ich meine, da bist du viel besser geschult als ich, dann haben wir Ressourcen einfach nicht. Und ich glaube halt, das Dilemma bei diesen Dingen ist, dass wir das nicht wirklich merken. Also es ist nicht so ein Feedback von hier, hey, du hast Eisenmangel, du solltest da mal was tun oder du nimmst zu wenig Eiweiß zu dir, sondern wir merken es nur eigentlich an unserem Energiestatus, Und da ist das große Dilemma, wenn ich nie einen guten Energiestatus hatte, gehe ich davon aus, dass das, wo ich bin, normal ist. Und diesen reingebildeten Fehler des menschlichen Seins haben wir halt überall, weil ich kann nicht fühlen, was ich nie gefühlt habe. Und deswegen weiß ich vielleicht gar nicht, das ist das, wenn ich da das sagen darf, was du gesagt hast über Alkohol. Vielleicht, das genau das ist so ich merke es eigentlich nicht, aber wenn ich es plötzlich lasse, merke ich den Unterschied.
Ja, voll, klar, das darfst du auch sagen, das sollten eh alle hören. Alkohol ist in der gesamten Gesellschaft ja viel zu sehr verwurzelt. Deswegen ist das, glaube ich, ein Schmerzpunkt, auf den man gehen darf und soll. An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Du hast jetzt gesagt, du hast 4 Wochen jetzt nichts getrunken, kein Alkohol zu dir genommen,
ja,
und hast gesagt,
stimmt,
du merkst einen krassen Unterschied.
Aber ja, okay, aber da möchte ich an der Stelle anmerken, Alkohol trinke ich eh kaum. Das ist, wenn schon, wenn ich manchmal irgendwie einen Joint rauchen würde. Das wäre bei mir eher das Thema. So, okay. Genau, ich glaube, das ist auch an der Stelle eine Wechselwirkung, weil es ist ja nicht so, dass ich Dinge nur weglasse, sondern vielleicht auch manches dazu tue. Wenn man hier dieses Bild und mich jetzt als Beispiel aufmacht, dann muss es komplett sein. Nehme ich jetzt seit 5 Wochen auf jeden Fall auch wieder regelmäßig Wir nehmen am 29. Januar auf. Omega-3 jeden Tag, Vitamin D sehr hoch dosiert jeden Tag, Ginkgo als Supplement, Zink. Ich habe mir eigentlich aus einem anderen Grund einen Mixer geholt. Eigentlich wollte ich nur für meine Eltern zu Hause kochen. dafür musste ich was pürieren, mache ich jeden Morgen mir jetzt Smoothies. Schlafhygiene spielt derbe mit rein, so weil ich auch jeden Tag zu einer gleichen Tages- und Nachtzeit, Tageszeit oder Abendzeit ins Bett gehe und zur gleichen Zeit aufstehe. Also ich mache ganz viel von dem, was du gerade gesagt hast, so. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ah, ich lasse gerade Alkohol weg und deswegen habe ich auf einmal voll die Energie, weil da ist es mir jetzt auch ein bisschen zu schade, sonst würde es ja so wirken, als wenn ich jetzt andauernd saufe und deswegen jetzt gerade Energie habe. So ist es nicht. Ich versuche schon an vielen Feldern am Start zu sein.
Aber allein das, also ich kann das mal sagen, ich habe eine Zeit lang auch grüne Smoothies getrunken. Ich habe einfach totale Probleme, die Dinger runterzukriegen. Aber was ich gemerkt habe, zum Beispiel dann innerhalb von einer Woche, ist, dass meine gesamte Haut komplett anders war. Das war der Wahnsinn. Also die hat sich wirklich verjüngt, sozusagen so. Und ich krieg die Dinger einfach nicht runter.
Aber da gibt's ja auch verschiedene. Also da kannst du ja rumspielen, noch und nöcher. Also muss ja auch nicht.
Ja, ich kann nicht so viel rumspielen, weil ich auf meinen Zuckerspiegel achten muss. Und das heißt, ich muss einfach relativ grüne Smoothies trinken. Und lecker ist einfach was anderes.
Ja, okay, gut. Da müssen wir nochmal, glaube ich, das würde jetzt das Thema wahrscheinlich ein bisschen weiten. Aber klar, am Ende muss man einfach gucken, was funktioniert für mich am besten, ne? So, und da kann, also das finde ich aber voll den wichtigen Punkt, ne? Weil wenn jetzt einer ankommt und sagt, ja, hier grüne Smoothies sind aber ja voll das Ding, mach das. Und dann sagst du, ja, aber es funktioniert einfach für mich nicht, Digga, es schmeckt mir nicht oder was auch immer. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich immer. Schau, was für dich funktioniert. So, und was kannst du umsetzen, ne? Und was fällt dir vielleicht leicht zu etablieren, ne? Wenn halt in der Theorie 15 Mal es gesund wäre, AB zu tun, aber das korreliert oder läuft halt voll konträr mit sonstigen Gewohnheiten und Dingen, die dir wichtig sind. Such einfach Sachen raus, die du einfach ändern kannst, wo dir die Änderung nicht so schwer fällt. So, ne, wir haben ja genug, wenn wir Essen, Schlafen und Bewegen gerade aufgemacht haben, und das kannst du aufsplitten in 20 Untergruppen und noch mehr. Und da finden wir Dinge, die man leichter umsetzen kann und finden wir Dinge, die man nicht so leicht umsetzen kann. Wenn grüne Smoothies nicht so leicht sind, gehen wir an was anderes ran. So, gar kein Problem.
Ja, also das, was für mich nochmal so ein Augenöffner war, war quasi die Eiweiß-Kohlenhydrat-Ratio sozusagen. So. Und ich habe eine Zeit lang dann einfach mal mit dieser Fitness-Pal oder App einfach mal getrackt, wie viel Eiweiß ich überhaupt zu mir nehme und habe gemerkt, das ist so verschwindend gering. Also das hätte ich nie gedacht. Also und das ist zum Beispiel was ich umsetze, viel, viel mehr Eiweiß zu essen. So, und das tut mir auch gut, das merke ich von der Energie her einfach so. Und das natürlich in meinem Alter, also da haben wir den Altersunterschied, ist einfach krass viel schwerer, wieder Muskeln aufzubauen. Also die Bedeutung von Muskulatur, die ist uns oft überhaupt nicht bewusst im Alltag. Also, dass unsere Muskulatur auch dafür zuständig ist, dass unser Blutzuckerspiegel auch stabil bleibt und. Und dass das der Punkt ist im Alter auch, den wir oft sehen, das assoziieren wir ganz viel mit Alter, wenn wir sehen eigentlich, dass Menschen nicht mehr viel Muskulatur haben so und so fragil werden. So Das ist dann einfach ein Problem. Und ich werde ja nun älter. Dieses Jahr werde ich jetzt Ende des Jahres zumindest 60. Krass, hätte ich nie gedacht, dass ich mal so alt werde. Aber insofern, ja, beschäftige ich mich damit, wie kann ich auch Muskulatur erhalten. Und das Ding ist einfach, dass wir, wenn wir auch mit uns selber arbeiten wollen, wir quasi auch wirklich eine physiologische Grundlage brauchen. Also, weil unser Körper, unsere Psyche ist ein einfach chronisches Feedback-System. Und wenn da Dinge nicht stimmen, dann dann meldet, gibt es eine Rückmeldung. Die ist halt leider nicht diese Flagge, die sagt, du musst jetzt das tun, sondern es wird ein Unwohlsein, es ist ein Schlappersein, es ist ein Traurigsein,
was auch immer. Es ist schleichend, auf jeden Fall. Also, aber das finde ich total spannend. Vielleicht ein Punkt zu dem, was du gerade noch gesagt hast, ne, mit dem Muskulatur erhalten und aufbauen. Das ist ja total klar, dass Muskeln voll verschiedene super positive Effekte haben, dass einfach sie Kalorien verbrauchen, du hast einen höheren Grundumsatz und kannst mehr essen und sonst was. Aber ich finde ein Beispiel, das war in meiner Ausbildung damals als Fitnesstrainer, wurde es genannt. Beispielsweise, du hast so eine alte Frau, die geht irgendwie über einen Parkplatz, ne, und es ist glatt und dann rutscht du so ein bisschen weg. Und entweder ich kann halt einen Ausfallschritt machen, weil Muskeln, du hast verschiedene Muskelfasern, welche die schnell und welche die langsam zucken. Und wenn du Muskeltraining machst, was eben in einem höher intensiven Bereich ist, also sagen wir mal 10 Wiederholungen und weniger, sind es schnell zuckende Muskelfasern. Beispielsweise für so einen doofen Ausfallschritt brauchst du schnell zuckende Muskelfasern. Und dann kannst du vielleicht einfach dich eher halten, so, und fällst nicht hin. Und wenn du hinfällst, hast du ein Muskelkorsett, was dich schützt und so weiter. Ne? Also gerade auch mit diesem Thema, das geht nicht um stumpfes irgendwie in die Muckibude gehen und sonst was, sondern es hat einfach unfassbar viele Effekte. Ja, genau. Das ist so der eine Punkt. Essen, schlafen, bewegen. Okay. Aber wenn wir jetzt nochmal das, ich mag das ganz kurz einwerfen, weil du hattest gerade vorhin von einem Buch erzählt und da ist mir eine Buchempfehlung gekommen, die ich unbedingt noch mitgeben will an der Stelle, wo ich super begeistert bin, wenn wir Körper und Psyche quasi vereinen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es kennst, Dami, von Daniel Amen, Gesundes Gehirn, gesunde Psyche.
Ich kenne den Namen, aber ich weiß nicht, ich kann sogar sein, dass okay. Auf jeden Fall habe ich es nicht gelesen.
Ich habe es jetzt gerade gelesen und ich finde es richtig, richtig cool, weil Daniel Amen, der ist eigentlich ein Psychiater und er sagt, psychische Probleme sind eigentlich Probleme mit der Gesundheit des Gehirns. So, und das kann man messen. Und das Problem eigentlich ist, dass Psychologen und Psychotherapeuten und Psychiater die einzigen Ärzte sind, die das Organ, was sie behandeln, nie wirklich angucken. Ja, also alle anderen machen ja irgendwelche Scans, machen irgendwelche Tests, Röntgen, was auch immer. So. Und beim Gehirn passiert das wenig. Und der hat durch so ein bestimmtes Bildgebungsverfahren, was sich SPECT nennt und irgendwie die Durchblutungsaktivität und die Aktivität des Gehirns, auf Basis von Bildern, die anzeigen, wie gut es durchblutet ist, jetzt mal laienhaft ausgedrückt, kann er eben zeigen, wie gesund dein Gehirn an welchen Stellen ist und wo nicht. Und das eben, ne, und kann eben so aufzeigen, welche psychischen Probleme du hast und wie das wirklich physiologisch, ne, an der Stelle, also physiologisch mit der Struktur des Gehirns zusammenhängt. Und was man dann dagegen vielleicht auch machen kann. Und zwar nicht auf irgendwelche Pillen schlucken, sondern eben mit natürlichen Lebensmitteln und Essen, Schlafen, Bewegen. Solche Sachen, die da reinspielen. Und ich fand's super, super spannend. Mir hat's voll geholfen. Oh, ich bin jetzt kein ausgebildeter Arzt, bin kein ausgebildeter Psychologe, konnte aber sehr viel davon lernen. Also gesundes Gehirn, gesunde Psyche, fand ich ein spannendes Buch an der Stelle.
Ja, absolut. Ich bin ganz, ganz glücklich, dass inzwischen eben viel mehr dieser Art von Literatur erscheint, so diese Wechselwirkung und eben dieser Satz, den hat er, glaube ich, auch geklaut, der ist schon viel älter. Ich meine, ich weiß, eine, die Neurofeedback auch macht, da habe ich das auch erwähnt, sozusagen auch, eben dieses, dass Psychotherapeuten die einzigen Berufsgruppe ist, die das Organ eigentlich nicht kennt, die Funktionsweise auch nicht kennt. Also, sondern wir arbeiten ja quasi nur mit dem Output so und versuchen quasi anhand vom Output einen Rückschluss zu machen, aber wir machen den halt nicht organisch. Deswegen meinte ich vorhin, Psychotherapie ist genauso zu eng wie Medizin oft, die eben die Psyche völlig auslässt oder also, dass diese ganzen Verfahren alle so eng inzwischen sind und eben leider eben das nicht zusammenbringen, was an Wissen ist. Man weiß halt tatsächlich inzwischen auch durch einfach durch Studien, dass Laufen genauso effektiv ist wie Antidepressiva. Ne? Also dass Sport dieselbe Wirkung hat und meistens noch langfristiger und gesünder ohne Nebenwirkungen als Antidepressiva. So ja, für Depressionen, aber auch für Ängste. So und auch für Zwangsstörungen zum Teil. Und deswegen ist Bewegung ein Punkt, der wirklich ganz, ganz doll unterbewertet wird und wo ich größte Sorge habe, wo unsere Gesellschaft auch hingeht, so, weil wir eben über den Körper, über die Bewegungsentwicklung vom Körper sich unser Gehirn auch entwickelt und eben aber auch unsere soziale Kompetenz sich entwickelt und unser Denken ganz arg damit zusammenhängt. Es gibt das Beispiel von einem Forscher, also so, der sagt, es gibt so eine, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, also Frieden, aber es gibt so eine, glaube ich, eine Quallenart, eine ganz frühe, ganz alte Art, die hat quasi ein Gehirn, so ein kleines Gehirn, so, und zwar so lange, bis sie eine Stelle gefunden hat, wo sie sich anheftet im Meer, so, und quasi den Ort gefunden hat, wo sie bleibt. Und in dem Moment fängt sie an, ihr Gehirn zu verdauen. Ab dem Augenblick. Wild. Und dann ist das weg. Und deswegen geht man immer mehr davon aus, dass das Gehirn halt ganz viel mit Bewegung zu tun hat. Wenn wir uns nicht mehr bewegen, das weiß man auch, bauen sich einfach Gehirnstrukturen immer mehr ab. So, und jetzt haben wir Kinder, die einfach mit 2 Jahren schon stundenlang ins iPad gucken. Und die Zugangsvoraussetzungen für Schule, die wir leisten mussten noch mit Purzelbaum und Hampelmann und all diesen Sachen, die sind ja längst gestrichen, weil ganz viele Kinder die nicht mehr können. So. Und diese Bewegungsarmut oder auch wirklich keine Koordination mehr im Körper zu haben, das glaube ich, das wird noch dolle Auswirkungen haben, auch auf das Miteinander von uns. Aber ja, also bewegen, ich persönlich zum Beispiel, ich habe ja auch mein Leben lang immer mit Rücken und Schmerzen und so zu tun. Ich habe gerade Primal Movements entdeckt und ich kann noch keine, also gleich sagen, ich bin sozusagen auf der Ebene 0-0.
Ja, vielleicht und mal ganz kurz für die Hörenden, was sind Primal Movements?
Das sind quasi die Bewegungen, die wir so als Kinder eigentlich gemacht haben und die Tiere machen, also die nachzumachen. Einfach mal bei YouTube eingeben, coole Sachen, ganz fern von mir. Aber darüber bin ich quasi auf ein Buch gestoßen, das gibt es aber nur in Englisch, Pressing Reset. Und da geht es quasi um die Bewegungen, wie Babys vom Boden hochkommen. Also den Abläufe, die sie durchlaufen müssen, muskulär, bis sie aufstehen. Mhm. Und die mache ich gerade so. Und ich mache die jetzt seit 10 Tagen und habe das Gefühl, das ist abgefahren. Irgendwas passiert da, da bewegen sich Muskeln, die haben sich seit 100 Jahren nicht mehr bewegt. Und ich merke, also das Endziel ist quasi der Crawl, sag mir, wie heißt das auf Deutsch? Krabbeln.
Ja.
Das Endziel ist Krabbeln, ohne die Knie auf dem Boden zu haben. Das schaffe ich ungefähr 5-10 Sekunden. Und ich merke sozusagen, mir fehlt das Zusammenspiel quasi der Muskulatur. Ich bin durchaus stark, also wenn du mich ins Fitnessstudio stellst, ist jetzt nicht so, dass ich da kaum was bewegen kann. Aber da plötzlich muss ich das alles zusammenbringen quasi.
Ja.
Und dann wird es richtig abgefahren. Und ich habe das Gefühl, es macht was mit mir, auch auf der Ebene von Psyche. Und ich bin momentan ganz begeistert, mache das echt jeden Tag, diese Reset-Übungen. Das sind 10 Minuten so und versuche die 2-mal am Tag zu machen. Und bin sehr gespannt, wohin es mich führen wird.
Ja, das ist, da gibt's ja, also mega, mega gut und da gibt's ja einfach super viele Beispiele von, ne, wenn du in dem Moment, wo du die Muskelketten und wie es einfach zusammenspielst, irgendwie verwenden musst, ne, in die Richtung geht ja auch funktionelles Training und so, ja, das hat einfach wahnsinnige Effekte auf die Psyche. Ich merk's beispielsweise bei mir voll mit dem Kampfsport, den ich mache, also ich mache Krav Maga, so, und das hat gewisse therapeutische Wirkung für mich auch, weil ich, wenn ich halt beispielsweise dolle auf irgendwelche Pratzen einschlage und trete, ich habe eine Durchschlagskraft, ne, mir vor Augen fühle. Oder wenn ich halt, so sollte eigentlich nicht passieren, versuche ich auch zu vermeiden, aber wenn du dann doch mal einen Schlag abbekommst, so, ich bin nicht aus Glas. Ne? Das ist nicht, also es ist auch ein psychischer Effekt, den ich da im Training mitnehme. So, und das ist einfach,
auf jeden Fall.
Das ist super gut.
Und vor allem, weil ich glaube, dass wir in einer Welt leben und das vor allem für Kinder ist das schlimm, aber auch für uns, wo Ursache und Wirkung zunehmend entkoppelt ist. So. Mhm. Und wenn wir Dinge machen, wo Ursache und Wirkung wirklich klack, klack sind, dann macht das was mit uns, weil wir etwas viel deutlicher begreifen können, was du sagst mit Durchschlagkraft. Ich schlage dahin und ich sehe, ich kann spüren, ey, ich habe Kraft, da passiert was. So, und das macht etwas mit uns, dieses direkte Feedback-System. So, und auch mit unserem Selbstbewusstsein, mit unserem Selbstvertrauen macht das einfach was. Und ich glaube, dass das nicht zu unterschätzen ist. Und wir sind, und ich glaube, da sind sich inzwischen die meisten Forscher einig, wir sind geboren, um uns zu bewegen. Und wir sitzen inzwischen zwischen 8 und 15 Stunden am Tag.
Dass so. Man das erforschen muss.
Also, ja, irre, oder?
Guck dir doch, sag mal, sorry, aber der menschliche Körper ist darauf ausgelegt, bis zu 40 Kilometer am Tag zu gehen. Man muss keinen Marathon laufen, aber das ist eigentlich so die Strecke, die man auch so bei Nahrungssuche und whatever halt zurücklegt. Also bis zu dem, aber wie auch immer. Ja, dass man das erforschen muss, finde ich gerade wirklich witzig und
ja,
überraschend.
Aber so weit weg sind wir eben inzwischen davon. Das ist ja das eigentlich, was es sagt, dass wir so weit weg davon sind, dass wir das, dass wir das erforschen müssen. Und was halt spannend ist, ist halt zum Beispiel Joggen. Also jeder denkt, jeder kann laufen oder gehen und so. Und das stimmt halt einfach überhaupt nicht mehr. Also zum Teil, wenn man Leute laufen sieht, denkt man so, also ich denke dann so, boah, tu es lieber nicht oder nimm dir mal Unterricht.
Arme, Sprunggelenke.
Ja, ja, genau. Also alles leidet sozusagen, weil man sieht zum Beispiel, dass die Füße tot sind, dass die gar nicht mehr diese Federkraft haben, weil wir die kaum noch eben dafür einsetzen und so weiter und so fort. Riesenthema. Ich finde es mega, mega spannend und ich bin ja so immer mein eigenes Versuchskaninchen und ich denke, dass man das zum Beispiel auf jeden Fall einbauen kann, auch wenn man gerade viel Stress hat. Wir bauen eben Adrenalin über Bewegung ab. Auch der Cortisolspiegel normalisiert sich dadurch. Wir brauchen Bewegung, um auch ein hormonelles Gleichgewicht im Körper zu machen. Und wenn wir halt bei Stress auf die Couch gehen, tun wir quasi genau das Falsche, das Schlimmste, was wir unserem Körper antun können eigentlich. Und deswegen diese 10.000 Schritte, das ist zumindest ein Anhaltspunkt. Aber eigentlich ist momentan das alles, was ich momentan lese von den neueren Sachen, sagt man, die 10.000 Schritte sind das eine und eine Stunde mindestens Bewegung am Tag ist das andere, die man machen sollte.
Ja, ich finde das alles total spannend, weißt du sicher auch. Ich würde gerne aber trotzdem einmal mit dir noch ein anderes Thema aufmachen und ich glaube, das ist auch eins, wo du ganz, ganz stark drin bist und ich habe nämlich auch total Lust darauf schon seit Tagen gehabt, dich das jetzt heute zu fragen, nämlich Thema Körperpsychotherapie. Ne? Mhm. Wir sind ja im therapeutischen Bereich häufig sehr kognitiv unterwegs, ja, also sehr gesprächslastig und mir hilft's, ich glaube, das, weiß nicht, kommt hier in diesen Gesprächen auch ab und zu raus, mir hilft's voll, Dinge auf einer kognitiven Ebene zu durchdringen und es gibt mir auch manchmal Sicherheit, mich in irgendwelchen geistigen Höhen aufzuhalten, so. Aber das ist ja auch sehr anstrengend und eigentlich, wenn wir so ein bisschen nicht nur durchs Bewegen und Ansteuern, sondern wirklich durch so bewusste Hinspüren mehr mit unserem Körper verbunden sind, das ist ja wirklich ein unfassbar feines, tolles Messinstrument. So.
Und es ist ein Forschungsinstrument.
Es ist ein Forschungsinstrument.
Nicht
ja,
ein Messinstrument. Wir messen ja nichts damit.
Ja,
sondern
okay.
Wir erforschen.
Gerne. Dann mach gerne auch gleich nochmal den Unterschied so dazu deutlich. Aber ich wollte einfach nur sagen, was ich total spannend fände, wäre auch nochmal so diesen Unterschied vielleicht kurz ein paar Minuten lang zu beleuchten. so eine klassische Therapie, wo man einfach viel spricht und einfach alles nur so durchdenkt auf der kognitiven Ebene und eben, wie kann ich da denn auch den Körper mit einbinden? Wie kann ich denn Signale vom Körper bei bestimmten Gedanken miteinander verknüpfen? Wie funktioniert denn das alles? Ich denke, da haben wir auch nochmal ein riesen Feld, wenn wir sagen, ja, Körper und Psyche, wie das zusammenspielt, was jetzt eben weg von diesem, ja, geh laufen und ernähr dich gesund, weil das ist häufig ja auch bekannt. Und ich glaube, diese feineren Sachen sind auch nochmal sehr spannend anzuschauen.
Hast du eine konkrete Frage oder soll ich es einfach ein bisschen allgemeiner erklären, wie es gehen könnte?
Vielleicht erstmal, lass uns gerne mal so allgemein anfangen.
Also Körperpsychotherapie hat erstmal nichts mit Anfassen zu tun. Das ist oft ein großer Gedanke, den alle haben, dann werde ich ganz viel angefasst. So, das muss nichts mit Anfassen zu tun haben. Allerdings ist Berührung erlaubt, im Gegensatz bei der Analyse, ja, oder bei vielen Gesprächstherapien, die einfach jede Berührung des Klienten quasi ablehnen. So, weil wir echt soziale Tiere sind und eigentlich auch über Berührung funktionieren, ein Stück weit ziemlich verrückt finde und bedenkenswert, das vielleicht mal zu überdenken, ob das noch zeitgemäß ist. Aber in der Körperpsychotherapie ist das grundsätzlich erlaubt, Berührung, wenn das natürlich okay ist. So muss natürlich ganz klar geguckt werden, was, wie, wo geht. Und der Punkt ist zum Beispiel, jetzt einfach bei dem Thema Berührung zu bleiben, ist, dass Menschen, die zum Beispiel sehr früh Trauma erlebt haben, und zwar in dem Sinne, dass sie kaum berührt worden sind oder viel, viel alleine gelassen worden sind als Babys, ja, die erleben die Welt eben ganz oft als wie durch Glas. Sie gehören da nicht dazu, sie gucken, da sind alle, aber ich gehöre da eigentlich gar nicht dazu. Ich empfinde mich gar nicht als verbunden, als Teil von. Und das hat viel damit zu tun, durch den Mangel an Kontakt und Berührung eben in der frühen Kindheit. So. Und wenn wir jetzt jemanden zum Beispiel in Therapie haben, dann kann das sein, dass jemand zum Beispiel kognitiv super aufgeräumt ist. Also so wie du zum Beispiel. Einfach kognitiv super aufgeräumt. So. Und helle und hat ganz viel schon durchdacht. Und gleichzeitig kann es sein, dass wenn man fragt, hast du eigentlich das Gefühl, dass du hier, dass ich bei dir bin, dass du nicht alleine bist, so, wenn die wirklich ein bisschen spüren, dann sagen, nee, ich spüre dich eigentlich überhaupt nicht. Also eigentlich bist du wie so ein Bild, so. Also ich kann eigentlich wirklich gar nicht fühlen, dass ich nicht alleine bin, weil ich bin immer alleine, so. Und ein Weg, das zu durchbrechen, ist Berührung. Ja? Das etwas wirklich haptisch zu spüren. Wir machen manchmal auch in den Gruppen oder auch in alleine, habe ich das manchmal gemacht. Und das hört sich ganz, ganz banal an. Den Unterarm jemandem zu geben und jemanden den berühren zu lassen. Warte mal, ich guck mal hier. So, den wirklich einfach nur berühren zu lassen, abgreifen zu lassen und zu spüren, da ist jemand, da ist ein Körper, ich berühre einen Körper, ich darf das, ich darf den spüren und ich darf den berühren. Und die halbe Gruppe bricht heulend zusammen dabei. Ne? So banal das klingt, weil wir kaum zum Beispiel das Gefühl haben, dass wir diese Zeit bekommen von jemanden zu spüren, ohne dass die Person was von uns will. Dass wir einfach da sein dürfen, spüren dürfen, erleben können, dass da wirklich jemand ist und jemand will nichts von uns. So, und diese Zeit haben wir oft als Kinder nicht bekommen und die Zeit haben wir oft als Erwachsene kaum bekommen, dass jemand nur mit uns da ist, so, und für uns da ist und wir quasi sagen können, darf ich mich einfach mal an dich anlehnen und wir atmen, also ich atme nur, ich will dich einfach nur mal fühlen, dass du da bist, so. Und die andere Person einfach auch präsent ist und nicht innerlich dann, keine Ahnung, ihre Einkaufslisten schreibt, sondern einfach sagt, ja, ich bin jetzt einfach hier mit dir. Das hat so eine Wahnsinnsqualität, dass vielen Leuten einfach die Tränen kommen. So. Und das wäre zum Beispiel etwas, wie man in der Körperpsychotherapie Kontakt üben kann oder das Gefühl von Alleinsein durchbrechen kann oder so. Aber das ist schon natürlich, das macht man nicht am Anfang. Das ist ganz schön schon massiv und doll. Aber zum Beispiel, wenn mir jemand was erzählt, achte ich halt darauf, was der Körper mir erzählt währenddessen. Also es ist nicht so, dass wir ohne Sprache, also ich auf jeden Fall nicht ohne Sprache arbeiten, so, sondern du erzählst mir was und ich achte darauf, was dein Körper macht, was deine Mimik mir sagt. Und dann halte ich dich an. Weil ein großes Problem mit dem Reden ist, dass ganz viele Menschen sich wegreden. Mhm. Also die reden über sich drüber, die reden quasi über sich und nicht mit sich. Ja. Ja, ich kann sagen, ja, heute Morgen bin ich schwer aus dem Bett gekommen und ach, das war ein bisschen blöd und so. Da rede ich über mich. So. Und wenn du mich anhältst und dann sagst, hier, Dami, warte doch mal kurz. Und wenn du da nochmal einfach spürst, wie ging's dir denn da? Was war denn so schwer, dass du nicht aus dem Bett gekommen bist? Lass dich doch mal da einen Moment sein. So, dann kann es sein, dass die Tür zu was ganz anderem aufgeht. Ne? Weil ein großer Punkt ist, den Mut zu haben, auch als Therapeutin oder als Therapeut, Menschen zu verlangsamen oder anzuhalten und zu unterbrechen in dem, was sie erzählen. So. Oder einfach zu merken, hey, wenn du das erzählst, ich merke eigentlich, wie viel Verachtung in deinem Gesicht anfängt, sich zu spiegeln. Oder dass du die Schultern anfängst hochzuziehen. Bleib da mal einen Moment, spür mal bewusst, wie das ist, wenn du die Schultern hochziehst. So, und das sind oftmals die Eingänge zu den impliziten Erinnerungen. Also wir haben ja explizite Erinnerungen, das sind die, über die wir reden können. Heute Morgen habe ich das und das gemacht oder jetzt habe ich mit Leo das Interview gemacht. Und implizit ist aber eigentlich alles, was wir mal gelernt haben, ohne es benennen zu können. Fahrradfahren, es wäre ein implizites Lernen. Aber vor allem lernen wir halt implizit Beziehungen. Ja? Oder wie wir uns verhalten oder uns und so weiter. Das sind alles eben, ist ein implizites Lernen und uns ist oft überhaupt nicht bewusst mehr später, was wir da tun. Weil für uns ist es total normal, dass wir so reagieren. Aber vielleicht merken wir irgendwann, so funktioniert das nicht. Die anderen, ich werde abgelehnt oder ich kriege ständig Ärger oder ich, keine Ahnung was. So. Und, und das, dieses, wenn wir anfangen, quasi jemand spricht, also spricht so und ich halte jemanden an und versuche ihn in Kontakt zu bringen mit dem Impliziten, führe ich ihn tiefer quasi in sich rein, in das, worum es wirklich eigentlich geht, sozusagen, was uns geprägt hat, wo die Verletzung ist, was die Ursache von dem Verhalten heute oder dem Gefühl heute ist. Und das ist eben oft auch im Körper gespeichert so und darüber können wir Dinge viel viel effektiver fühlen lassen und eine neue Erfahrung machen. Das ist der springende Punkt, weil indem ich nur drüber rede, verändert sich mein Leben nicht wahnsinnig. Das ist schön, dass wir drüber geredet haben, sondern darüber, dass ich mich fühle immer mehr und neue Erfahrungen mache. Und irgendwann eben auch mich besser regulieren kann und sagen kann, oh, hier ist der alte Impuls, Pause, atmen und nein, ich nehme eine andere Reaktion heute.
Ja, also ich finde das super spannend und ich versuche gerade mich selber zu beobachten, während ich dir zuhöre und merk einfach nur das ist irgendwie super, super cool, weil ich es gerade versuche so zu vereinen. Ich höre dir zu auf kognitiver Ebene, aber ich bin einfach dabei auch geistig, also ich bin dabei auch mit meinem Körper am Start und ne, spüre einfach nur, wie ich hier gerade sitze, wie meine Füße, wie mein Po den Boden berühren oder mein Arm hier den Tisch, wie auch immer. Und das habe ich ja in dem Moment jetzt quasi selber versucht und das ist eigentlich auch meine Überleitung. Das eine ist, wenn ich in einer Therapie bin mit einer Therapeutin, mit einem Therapeuten, der mich vielleicht bremsen kann, der zu mir sagt, wie fühlt sich das an, der vielleicht sagt, hier, ich fass mal deinen Unterarm an oder fass du meinen Unterarm an oder wie auch immer. Aber wenn, also auch für die Leute, die jetzt vielleicht zuschauen oder zuhören, so dieses Ding, kann ich das vielleicht nicht auch, also brauche ich dafür immer jemanden von außen oder kann ich nicht auch einfach versuchen selber, wenn ich irgendwie einen Gedankengang habe und ich bin da voll in meinen Gedanken, einfach mal immer mich selber zu wieder daran zu erinnern, ey, warte mal, wie fühlt sich dieser Gedanke an? Ja, also nicht, ne, wie ist dieser Gedanke irgendwie auf so einer abstrakten Ebene, sondern wie fühlt sich das im Körper an? Ne? Und wo fühle ich da vielleicht was? Es ist lustig, weil ich habe jetzt gerade gar nicht so diese konkrete Frage, sag was dazu oder irgendwie, wie ist
ich
das?
Ich sag aber trotzdem
ist,
was.
Ja, bitte, bitte, bitte. Ne? Ich will nur sagen, so das ist etwas, was ne, ich merke gerade, ah krass, das berührt mich auf jeden Fall, weil irgendwie hat es ja Bock gerade so rauszukommen oder gesagt zu sein oder irgendwie ist es für mich ein Anliegen, so dieses, vielleicht ist es auch nur Teil meiner eigenen Reise gerade, ne? Einfach so zu connecten, die Gedanken mit, wie fühlt sich das eigentlich im Körper an? Und dafür braucht man ja nicht immer jemand anders. So, das kann
aber
man
du musst es
auch
lernen.
Mit sich üben. Das ist
also,
richtig, ja.
Der Punkt ist, je nachdem, wo mein Startpunkt ist. Also die Frage, kann ich das auch alleine machen, ist die klassische Frage von allen Autonomiestrukturen, wozu du durchaus ja gehörst. Das ist einfach immer. Du weißt immer, wer in der Gruppe fragt, kann ich das auch alleine machen? So. Also es gibt Dinge, die wir alleine machen können, wenn wir sie schon können.
Mhm.
Das ist der springende Punkt. Wenn du dir diese Frage, stell dir vor, ich hätte dir das erzählt vor 5 Jahren, hättest du das gekonnt?
Wahrscheinlich
hättest du gewusst, wovon ich rede?
Ja, vor 5 Jahren war ich halt da gerade so in diesem Fitnesstrainer-Film noch viel mehr drin. Ne? Dann wäre ich wahrscheinlich komplett darauf gegangen und hätte gesagt, ich kann meine Muskeln ansteuern und ich spüre dann irgendwie was so, klar. Aber nicht in der Tiefe. Also in der Tiefe hätte ich es definitiv vor 5 Jahren nicht gekonnt. So, ja.
Genau, und da haben wir die Antwort. Das heißt, auch das ist etwas ja, was ich lernen muss. Ich muss lernen, mich überhaupt zu begreifen, mich zu hinterfragen, mich spüren zu lernen. Manche Leute spüren sich überhaupt gar nicht. Also so, das ist einfach, die wissen einfach nicht, wie das geht, sich zu spüren. So, also, und brauchen viel, viel länger so für diesen ganzen Weg. Und das andere ist, dass wir oft, wenn wir Dinge nur mit uns allein machen, es geht nicht darum, entweder oder, sondern ich würde sagen, sowohl als auch. Je mehr ich gelernt habe, desto mehr kann ich Dinge auch mit mir alleine machen. So. Und ich brauche immer wieder jemanden von außen, der mich spiegelt, ob ich mir nicht selber in die Falle laufe. Weil wir können uns nicht gut ändern, weil wir ja nur uns als Referenz haben. Ich muss erstmal erkennen, es geht auch anders. Ich muss jemanden kennenlernen und denken, das ist ja irre. Der macht es völlig anders als ich. Und dann kommt überhaupt die Idee, oder könnte ich das auch machen? Und aus uns selbst heraus können wir oftmals diese Idee kaum entwickeln. Und sei es, dass wir ein Buch lesen. Deswegen geht es ja, also brauchen wir Anregung und Spiegelung. Und wenn Menschen zum Beispiel als Kinder halt kaum Spiegelung bekommen haben, dann ist es wahnsinnig schwer für die, sich selbst zu spiegeln, weil sie das überhaupt nicht als Tool, als Werkzeug zur Verfügung haben. So. Deswegen würde ich sagen, du kannst immer mehr auch mit dir selber machen, je mehr du schon quasi auch mit jemand anderem erarbeitet hast und je nachdem, wo du überhaupt auf deiner Reise gerade bist. Und ich denke, das gibt auch Wellen. Also mal bin ich einfach mehr im Kontakt mit jemandem unterwegs, dann bin ich wieder eine Zeit lang vielleicht nur mit mir unterwegs, dann mit Freunden, was auch immer. So.
Ja, voll. Voll. Was mir dazu kommt, ich sehe auch ein bisschen so auf die Zeit, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt kein Riesenthema nochmal neu aufmachen, aber dieses mit anderen lernen, ich habe das, glaube ich, vor ein paar Podcast-Folgen habe ich das schon mal gesagt, aber es kommt mir dazu, das ist etwas, wie es mir super doll hilft, ist einfach, dass ich einmal die Woche mich mit wem anders verabrede und wir quasi Noticing machen, so nennen wir dieses Format, einfach so, ne, 7 Minuten redet der eine Mensch, wie bin ich gerade da, und der andere hört einfach zu und spürt nur in den Körper rein, was kommt mir dabei. dann gibt's eine Minute Stille und dann tauschen die Rollen, dass man eben, der andere sagt dann nicht, wie bin ich jetzt da, sondern was habe ich gerade gespürt. So, mhm. ne? Und es geht nicht um eine inhaltliche Resonanz, es geht auch nicht um Werten, sondern einfach nur, entweder ich spüre, wie bin ich gerade da und spreche das aus, oder ich höre zu, was du mir sagst, spüre, was das in mir macht und spreche danach das aus. Und beim nächsten Mal tauschen dann die Rollen. So, ne? Immer ah, okay. AB. Das mache ich einmal die Woche und es hilft übel. Also das ist wie für mich wie so ein Spielplatz, ne, in diesem Kontext.
Ja, toll. Ja, klar. So, das, weil wir, so sind wir gebaut. Wir sind eben soziale Wesen, die einfach ständig eigentlich in Resonanz gehen und gehen wollen und brauchen. Und wir sind eben nicht dafür gebaut, alleine durch die Welt zu gehen und nur selbstreferenziell unsere Themen irgendwie zu betrachten. Damit kommen wir einfach auch nicht weiter, je nachdem auch, wie tief die Themen sind.
Mhm. Ja. Wie kriegen wir hier denn jetzt einen runden Abschluss ran?
Ich hoffe, dass wir einfach viele Anregungen gegeben haben und vielleicht ein paar neue Informationen. Und es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Thema, wo es sich wahnsinnig lohnt, auch reinzulesen und eben den Blick zu erweitern, eben auf Gehirngesundheit, auf körperliche Gesundheit und dass das zum Beispiel viele Menschen, die sich gerade auch mit schwereren Themen so hilflos fühlen, weil sie auf einen Therapeuten warten, weil sie keinen Platz haben, weil was auch immer, sind das Sachen, die man einfach schon mal anfangen kann, wo man selber schon mal Ordnung reinbringen kann und wo man vielleicht eben anfangen kann, neue Wege zu gehen und Sachen zu lernen, zu üben, zu integrieren und womöglich da sich schon ein ganzes Stück neuen Boden auch darüber erarbeiten kann. Das wäre so meine Hoffnung, sag ich mal.
Mhm. Ja, mal neuen Boden, da kommt mir einfach so irgendwie wirklich dieses Ding, weil wir sind ja wirklich in dem Moment unser Boden, also das, was uns Halt gibt, damit wir nicht wegfallen. Und so selber dieser eigene Boden da manchmal zu sein oder den eigenen Körper als Boden zu haben, ist irgendwie, weiß nicht, irgendwas, was mich darin gerade berührt, was du sagst. Und ich schließe damit zumindest meine Redezeit für diese Folge.
Ja, und wer Lust hat, wie gesagt, es gibt noch in meinem Blog einen großen Blogartikel drüber, da sind auch noch, Buchempfehlungen drin und so. Also ja, großes Thema, ich finde es spannendes Thema. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Lust einfach drauf machen. Danke, Leo.
Danke dir.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin. Dein Leo.